Vater im Himmel, ich möchte dich wieder bitten darum, dass du mir hilfst zu reden und uns hilfst zu hören. Sprich du zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist. Amen. Okay, ich wollte gerne noch mal ganz kurz was zu diesem Thema sagen. Mauern aufbauen, das kam jetzt doch von ein paar Leuten. Die Frage, was es heißt, geistliche Mauern aufzubauen, positive. Man kann, oder manche Leute sind, sage ich mal, geistlich übersensibel. Und oft hat das was zu tun mit bestimmten Erlebnissen oder Verletzungen, wodurch man übersensibel geworden ist. Man kann nicht nur Verletzungen in der Seele haben, sondern man kann auch Verletzungen im Geist haben. Ja? Und das kann sein, dass man dadurch besonders sensibel reagiert auf Dinge, die im Geist abgehen. Es kann auch sein, dass man selber eine dämonische Belastung hat oder hatte und deswegen ganz sensibel ist auf dämonische Belastung oder dämonische Gegenwart. Wenn man selber das mal hatte, eine dämonische Belastung, dann riecht man diese Sachen normalerweise ganz schnell irgendwo und ist unter Umständen da sehr sensibel an der Stelle. Es kann verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Ja? Manche sind auch einfach so geboren und haben das geerbt. Manchmal hat es eben Verletzungsgrund, manchmal ist es von Gott, manchmal ist es auch nicht von Gott. Ja? Die Frage ist, wie kann man jetzt da drin gesund sein und wie kann man damit so umgehen, wie Gott es möchte. Wie gesagt, bei mir war das auch so und ist teilweise noch so, bei mir ist es aber auch so, ich hatte auch selber eine dämonische Belastung, wo Gott mich freigemacht hat und ja, da bin ich da manchmal sehr sensibel, nehme ich das auch alles manchmal wahr, was da so kreucht und fleucht. Ja. Und Gott musste mich lehren, eine Mauer aufzubauen, eine Schutzmauer aufzubauen, eine gute. Es gibt schlechte Mauern, die wir selber machen, wo wir uns selber schützen aus eigener Kraft, wo wir uns Menschen vom Leib halten, wo wir uns schließen, zuschließen vor anderen Menschen, wo wir aggressiv sind oder Rückzug gehen. Das sind so persönliche Schutzmauern, die Menschen aufbauen, die aus eigener Kraft kommen und die nicht gut sind. Und diese Schutzmauern, die aus Verletzungen kommen, die will Gott niederreißen in unserem Leben. Aber es gibt auch gute Schutzmauern. Es gibt Schutzmauern, die von Gott sind und die wir aufbauen können. Es gibt eine Stelle im Sprüche 24, die lese ich euch mal vor. Da steht ab Vers 30, am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute und ich nahm es mir zu Herzen und ich sah und nahm mir daraus die Lehre, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Axel ist für dich. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Okay, da kann man viel dazu sagen. Ich glaube, das bezieht sich wirklich auf den geistlichen Zustand von vielen Christen auch. Ja? Mangel und Armut ist da und der Grund ist geistliche Faulheit und die Mauern sind eingerissen und es ist ein Haufen Unkraut da. Aber hier spricht eben Gottes Wort von diesen Mauern, die eingefallen sind. Und da geht es um geistliche Mauern, die eingefallen sind, die eigentlich da sein sollten. Und es hat was zu tun mit Faulheit oder Fleiß, diese Mauern aufzubauen oder nicht. Das heißt, es liegt ein Stück in unserer Verantwortung, diese Mauern aufzubauen. Das bedeutet, ich kann nicht euch die Hände auflegen und sagen, Mauern seid aufgebaut in Jesu Namen. Das funktioniert nicht. Man kann ja auch nicht die Hände auflegen und sagen, in Jesu Namen sei reif. Das geht auch nicht. Und das geht hier auch nicht. Das hat was zu tun mit dem, was ich tun muss. Ja. Und bei mir war es so, es hat was damit zu tun, dass ich mich mit der Gnade Gottes beschäftige. Das ist der Schlüssel für eine positive geistliche Mauer. Ihr denkt jetzt vielleicht, was ist das, warum das? Aber die Gnade Gottes kann unwahrscheinlich viel. wenn ihr das mal studiert in dem Psalm, was alles für Eigenschaften der Gnade Gottes zugeschrieben werden, es ist unglaublich. Ja? Psalm 5, Vers 8, ich darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so beschützte mich deine Gnade, Herr. Das sind alles Psalmverse. Und ich habe das so gemacht, ich bin die Psalmen durchgegangen und alles, was Gnade betrifft, habe ich blau angestrichen. Deshalb finde ich immer gleich alles, wenn ich das brauche. Und ich bin das wirklich, ich sage es euch, ich habe es so gemacht, ich habe das alles auf Kärtchen geschrieben. Meine Frau hat mich die Kärtchen abgefragt. Und ich bin das immer wieder durchgegangen und das hat was in meinem Leben aufgebaut, wo das gefiltert hat, was der Feind tut. Es filtert das, was der Feind tut, aber das Interessante ist, die Mauern von Gnade lassen das durch, was Gott sagt. Ja, die lassen das durch, was der Heilige Geist sagt, aber die filtern das raus, was der Teufel sagt oder was er tut. Deshalb, ich empfehle euch, wenn ihr das braucht, baut euch solche Schutzmauern von Gnade in eurem Leben auf. Die Gnade hat ganz viele kraftvolle Eigenschaften. Und unter anderem eben schützt euch im Geist vor allen möglichen Sachen, die da kreuchen und fleuchen. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, die auf seine Gnade vertrauen. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich im Flügel, im Schatten deiner Flügel. Gott ist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade für alle, die ihn anrufen. Du wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich beschützen. Psalm 40, Vers 12. Des Tags wird der Herr seine Gnade aufbieten, mir zum Schutz, und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Und so könnt ihr durchgehen. Meine Stärke, ich will dir spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. Psalm 59. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Also, wenn ihr diese Verse in euer Leben kriegt irgendwie, was dahinter steht, die geistliche Realität, ja, dann wachsen Schutzmauern. Aber es liegt in eurer Verantwortung. Ist das eine Antwort? Ja? Okay, ich möchte noch ein paar Sachen sagen zu dem Thema Zeichen. Prophetie und Zeichen. Spricht Gott durch Zeichen? Das ist immer die große Frage, ja? Das Interessante ist, in allen Völkern und Religionen gibt es Zeichendeuterei. Gibt es Zeichen irgendwo am Himmel, Zeichen? Und die Frage ist, spricht Gott was dadurch? Hat Gott was gesprochen durch den Kometen, der jetzt gekommen ist und in der Sonne verglüht ist? War das ein Zeichen von Gott? Oder die Sturmflut, war das ein Zeichen von Gott? Oder mein Auto ist nicht angesprungen heute Morgen, war das ein Zeichen von Gott? Und so geht es noch viel weiter dann. Vogelgeschrei, Eulengeschrei, ein zerbrochener Spiegel. Ihr wisst das in den ganzen Dimensionen von Aberglaube. Es hat ganz viel mit Zeichendeuterei zu tun. Ja. Die schwarze Katze, die über die Straße geht. Und die Frage ist, was bedeutet das, ja, wenn die schwarze Katze über die Straße geht vor dir? Das bedeutet nämlich was. Genau, die will auf die andere Seite. Und wenn wir nicht aufpassen, gibt es auch fromme Zeichendeuterei. Oh, die Losung war heute Morgen gar nicht günstig für mich. Jetzt will ich doch heute nach Russland fliegen und da steht, der Herr ist ein Tröster der Witwen und Waisen. Und habt ihr das noch nie? Ist euch das noch nie begegnet? Doch, oder? Oder ihr lacht, weil ihr das auch kennt. Doch mal gucken, was die Losung sagt. Das christliche Orakel. Ja. oder Bibel aufschlagen.
Herr, sprich zu mir.
Okay, das ist jetzt gerade eine gute Stelle. Okay, das kann funktionieren, ja. Eben, zum Beispiel, wenn mein Auto nicht anspringt, bedeutet das, dass ich dann nicht dahin fahren soll? Oder auch, dass man Fliese auslegt, ja? Dass man eben sagt, Gott, wenn morgen der Tau auf dem Handtuch ist, dann mache ich's, und wenn drumherum trocken ist, ja? Oder umgekehrt. Ihr kennt das, Gideon hat das gemacht, in Richter 6. Und ihr seht bloß, dass Gideon letztendlich nicht glücklich wird damit, ja? Er macht es und dann sagt er, Herr, ich muss morgen nochmal machen, ja? Und dann macht es nochmal. Und irgendwie ist er dann aber immer noch nicht richtig glücklich. Also die Geschichte mit den Fliesen ist nichts für uns. Also Fließ, nicht Fliesen, sondern Fließ, Wolle, ja. Und wisst ihr warum? Weil Gott, was ich vorhin gesagt habe, durch den Geist redet. Er redet im Geist. Und nicht durch solche natürlichen Dinge. Ja? Und wir müssen aufpassen, wenn wir uns auf diese Ebene von Zeichen und Zeichendeuterei begeben, dann sind wir ganz schnell in einem Gebiet, was eigentlich nicht mehr zu Gott gehört. Es ist nahe an Wahrsagerei. Ja? Und Gott hat alle diese ganzen Sachen wie Wahrsagerei, Sterndeuterei, Kaffeesatzdeuten, Handlinien lesen, Karten lesen, alles unter einen Fluch gestellt. Das findet ihr in 5. Mose 18, 10 folgende. Das ist das, was die Leute auszeichnet, die Gott nicht kennen. Die deuten Zeichen. Aber wir als seine Kinder, wir fangen nicht an, Zeichen zu deuten. Sondern wir hören auf den Heiligen Geist. Das ist was ganz anderes. Und ganz oft ist hinter dieser Zeichendeuterei ein ganz falsches, schwaches Gottesbild, eine Furcht. Ja, Furcht vor Gott. Weniges Verständnis über das, wie der Heilige Geist ist. Und ich habe das schon ganz oft auch bei frommen Leuten gesehen. Ja, und das ist so eine Art Zeichendeuterei und eine Furcht. Warum ist das jetzt schon wieder passiert? Aber hat das schon wieder sein müssen im Schwäbischen? Warum ist das jetzt passiert? Jetzt habe ich doch so für den Herrn gearbeitet und jetzt sind meine Kinder krank geworden. Ha, warum ist das jetzt schon wieder? Warum hat das sein müssen? Was das jetzt schon wieder bedeutet? Und, also ihr seht, ich kann auch ein bisschen Schwäbisch. Und für euch ist das Schwäbisch, ja. Ich weiß nicht, wie die Leute hier ticken. Also bei den Schwaben ist das ganz stark so, bei den frommen Schwaben, dass die so sagen, oh, warum muss das jetzt wieder sein? Jetzt habe ich doch irgendwie gebetet und alles und jetzt ist doch schlechtes Wetter gekommen. Oder mein Auto ist kaputt. Oder jetzt ist das Geld nicht. Oder der hat nicht angerufen. Oder mein Job oder dies und das. Irgendwelche Zeichen, die irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Und man fragt sich, was will jetzt Gott dadurch sagen? Und irgendwie ist Gott doch jetzt ungerecht oder was? Ich weiß nicht. Ganz komisch. Viele Sachen hängen aber so gar nicht mit Gott zusammen. Gott macht nicht dein Auto kaputt. Der hat was Besseres zu tun. Ja? Ja, und normalerweise, ja, wir müssen einfach verstehen, Gott redet auf der Ebene des Geistes. Das habe ich versucht vorhin zu sagen. Jetzt die Frage, redet er überhaupt nicht durch Zeichen? Doch, er redet durch Zeichen, aber nicht so, dass er in dem Zeichen redet, sondern er nimmt es und redet durch den Heiligen Geist. Ja, natürlich gibt Gott Zeichen, aber das ist nicht auf der Ebene, dass ein Zeichen in sich was zeigt, sondern er spricht durch den Heiligen Geist dann. Zum Beispiel gibt es diese Situation, wo David einen Krieg führt, das ist, ich glaube, in 2. Samuel 6, Und Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen, nämlich wenn du das Rauschen in den Bäumen hörst, dann sollst du angreifen. Jetzt wichtig, Gott hat zu ihm gesprochen auf der Ebene des Geistes. Wenn du das Rauschen in den Bäumen hörst, dann sollst du angreifen. Und ich denke, David hat das im Geist gehört dann, dieses Rauschen. Wo war denn das? 2. Samuel 5:24. Genau. Und sobald du das Geräusch eines der Herschreiten in den Wipfeln der Baka-Bäume hörst, beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen. Versteht ihr? David hat nicht da gesessen und hat Zeichen gedeutet. Oh, da rauscht's in den Bäumen. Deswegen greife ich jetzt an. Nein, Gott hat vorher zu ihm gesprochen auf der Ebene des Heiligen Geistes, sage ich mal. Und dann hat er gewusst, jetzt nehme ich das wahr, das Geräusch, und jetzt heißt es angreifen. Das war nicht so, dass er gesagt hat, ich sage euch was, immer wenn ihr das Rauschen in den Bäumen hört, das ist die Zeit, wo ihr angreifen müsst. Versteht ihr? Das wäre Zeichendeuterei. Aber natürlich kann Gott, wenn er das will, auch durch so ein Zeichen reden. Bei Saul ist es so, ich glaube Saul war das, der hat, nee, das war nicht Saul. Irgendein König und irgendein Prophet. Und doch, es war doch Saul. Der hat, glaube ich, den Mantel von Samuel festgehalten und da ist was abgerissen von dem Mantel. Und dann sagt Samuel zu ihm, so wie der Mantel jetzt abgerissen ist, wird Gott das Königreich von dir abreißen. Wisst ihr, das ist auch ein Zeichen gewesen. Der hält dem einen Mantel, der reißt ein und so ist, der Prophet sagt, so wie du den Mantel, wie das abgerissen hat, wird Gott das Königreich von dir reißen. Ein Zeichen, wodurch Gott redet. Aber er redet auf der Ebene des Geistes. Der Prophet redet auf der Ebene des Geistes. Und er nimmt dieses Zeichen und spricht. Es ist nicht, dass wir, oh, wenn ich jetzt den Jan oder den Frank anfasse und da reißt was ab, dann hat Gott mich verworfen oder sowas. Ja, das ist immer ein Zeichen. Immer ein Zeichen, wenn was einen Mantel zerreißt, dann ist es immer ein Zeichen, dass dein Königtum kaputt geht. So wie wenn die schwarze Katze rüberläuft. Verstehst du? Es ist eben nicht das Zeichen in sich. Ja? Zeichen in sich sind immer mehrdeutig. Ein gutes Zeichen ist, eine super Geschichte, was Zeichen angeht. Apostelgeschichte 28. Paulus ist gerade gerettet worden vom Schiffbruch. Dann sitzen sie am Feuer. Und da steht Folgendes, Kapitel 28, Abvers 3. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, denn die Dike, also die Rachegöttin, hat, obschon er aus dem Meer gerettet ist, ihn nicht leben lassen. Ein Zeichen. Der kommt gerade, ist gerade gerettet, jetzt greift er da rein, eine Schlange, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Rachegöttin den jetzt holt. Und dann? Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab, er litt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen würde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er ist ein Gott. Ein neues Zeichen. Versteht ihr? Wisst ihr, was das bedeutet hat mit der Schlange? Was hat es bedeutet? Das steht da, nichts. Infolge der Hitze kam eine Schlange. Steht da. Mehr hat es nicht bedeutet. Ja, glaubt ihr das nicht? Nur infolge der Hitze kam die Schlange, hat Paulus gebissen. Das Zeichen war, dass der Heilige Geist ihn beschützt hat. Das war ein Zeichen. Ja, das haben die nicht verstanden. Ja. Aber ansonsten, dass die Schlange ihn gebissen hat, war kein Zeichen für irgendwas. Das Zeichen, was passiert war, war, dass Gott ihn beschützt hat. Aber versteht ihr, wenn du da rausgehst und dir den Fuß brichst, das ist kein Zeichen. Das kann sein, dass es da glatt ist. Infolge der Kälte ging X da raus, ist ausgerutscht und hat sich den Fuß gebrochen. Bumm. Damit war bewiesen, dass Gott ihn nicht liebt. Nachdem er aber einen Gips aus Gold gekriegt hat, war klar, er ist ein besonderes Kind Gottes. Nein. Viele Kinder Gottes ticken so. Das ist aber falsch. Gott möchte dir zu dir sprechen auf der Ebene des Heiligen Geistes und des Geistes. Und selbst wenn du dir mal einen Fuß brichst oder mal irgendwas passiert, was nicht gut ist, dann heißt das nicht, dass Gott dich nicht liebt. Dann heißt das nicht, dass er nicht für dich ist. Nein. Nein. Also göttliche Zeichen gehören immer auf die Ebene des Heiligen Geistes. Dort allerdings kann tatsächlich Gott solche Dinge gebrauchen. Also wenn wir das jetzt erstmal verstanden haben, dann schauen wir uns an, dass Gott tatsächlich Zeichen prophetisch benutzt. Und zwar benutzen die Propheten oft prophetische Zeichen, beziehungsweise Gott gibt durch den Heiligen Geist prophetische Zeichen, um was deutlich zu machen. Aber wie gesagt, lasst uns verstehen, das Reden passiert durch den Heiligen Geist. Zum Beispiel habe ich schon gesagt, dass Abrahams Leben ein prophetisches Zeichen auf Jesus ist. Oder diese Geschichte in 4. Mose 21. Mose kriegt von Gott gesagt, er soll eine Schlange auf einen Pfahl stecken. Als die alle gebissen wurden von Schlangen, soll er eine Schlange auf den Pfahl stecken und jeder, der auf die Schlange schaut, wird geheilt. Diese Schlange war ein prophetisches Zeichen auf Jesus. Und Gott hat tatsächlich dadurch geheilt, dass Menschen sich gedemütigt haben und auf diese Schlange, auf diesem Pfahl geschaut haben. Dann zum Beispiel Jesaja in Kapitel 20, Vers 2 und 3 kriegt er den Auftrag von Gott, er soll nackt durch die Stadt gehen. Ja. Also es war von Gott, ja. Jesaja 20. Und der Herr, Jesaja 20, 2, 3. In dieser Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos: Geh und löse das Sacktuch von deinen Hüften und zieh deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat es und ging nackt und barfuß. Da sprach der Herr, ebenso wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang, als Zeichen und Wahrzeichen über Ägypten und über Kusch, so wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, nackt und barfuß, mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Das ist ganz schön drastisch, oder? Und das, was Jesaja gemacht hat, war ein prophetisches Zeichen. Und jeder, der das gesehen hat, der wusste, boah, das ist entweder spinnt er jetzt oder Gott redet. Ja. Und solche Zeichen gibt es öfter mal. Jeremia 16, Vers 1 sagt, und das Wort des Herrn geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Denn so spricht der Herr über die Söhne und über die Töchter, die an diesem Ort geboren werden und über ihre Mütter, die sie gebären und über ihre Väter, die sie zeugen in diesem Land. Sie sollen an tödlichen Krankheiten sterben. Sie sollen nicht beklagt noch begraben werden. Zu Dünger auf der Fläche des Erdbodens sollen sie werden. Gott sagt zu Jesaja, du darfst nicht heiraten, und das ist ein prophetisches Zeichen. Das ist ein Zeichen der Botschaft, die du hast. Ich habe schon gesagt, Hosea kriegt den Auftrag in Hosea 1, Vers 2, heirate eine Hure. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wie diese Hure ist mein Volk Israel. Und ich bin wie du. Ja, Gott ist im Prinzip mit dieser Hure verheiratet. Dein Leben ist ein prophetisches Zeichen. Und Hesekiel hat noch viele solche prophetischen Zeichen gemacht. Zum Beispiel Hesekiel 4 hat eine Belagerung gespielt. Gott hat ihm das aufgetragen als Zeichen. Oder Jeremia muss gehen und einen Krug zerbrechen als prophetisches Zeichen. Oder einen Gürtel vergraben und so weiter. Oder auch andere falsche Propheten haben so ein Zeichen sich gemacht. Dieser Hanania, der falsche Prophet in Jeremia 27 und 28, hat sich so ein Joch gemacht. Nee, Moment. Jeremia hat das Joch gemacht aus Holz. Ist gekommen und hat gesagt, so ein Joch wird Gott auf das Volk legen. Dann kommt der falsche Prophet, nimmt das Joch und sagt, nein, Gott wird es zerbrechen, zerbricht das Joch. Und dann sagt Jeremia, nein, du hast das Hölzerne weggenommen, Gott wird ein eisernes Joch geben. Also es gibt tatsächlich, es gibt noch viel, viel mehr solche Zeichen. Zum Beispiel auch bei Jesus. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Jesus schreibt in den Sand, als die Ehebrecherin zu ihm kommt. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Das ist erinnert an eine Bibelstelle. Ihren Namen werden in den Sand geschrieben. Der Prophet Agabus kommt, nimmt den Gürtel von Paulus, haben wir gestern genommen, gelesen, und macht damit ein Zeichen. Prophetische Zeichen, die Gott gebraucht, um zu reden, sind was sehr Starkes. Ich habe das selber mal erlebt, wie ich in einer Konferenz war und ich habe sehr gekämpft mit meinen Gedanken. Ja, ich habe euch erzählt, als der Heilige Geist in mein Leben kam, war vieles drunter und drüber. Gott musste vieles aufräumen und ich habe sehr gekämpft, auch mit Verdammnis und mit solchen Dingen. Und ich stand da in der Konferenz und ich habe echt so mit Ablehnung und Verdammnis gekämpft. Die ganze Zeit, oh Gott, Gott, wo bist du? Du hast mich verworfen. Es wird alles nichts aus meinem Leben und ich mache nur Fehler und dies und das. Plötzlich dreht sich in der Lobpreiszeit ein Mann vor mir rum. Dreht sich, guckt mich an und macht mir ein Kreuz auf die Stirn und dreht sich wieder rum und betet weiter an. Im Ernst. Wisst ihr, was das war? Das war ein Hammer von Gott für mich. Ein echter Hammer. Ich bin dem Mann sehr dankbar. Ich kenne den, ich habe den nie mehr gesehen. Ja. Der wusste auch nichts davon. Ich stand ja einfach hinter. Ich habe nicht laut gebetet oder irgendwas. Ich stand da einfach so. Der dreht sich rum, macht mir ein Kreuz auf die Stirn und dreht sich wieder rum. Ein prophetisches Zeichen. Ja. Gott wusste das. Ich weiß nicht, der muss unwahrscheinlich mutig gewesen sein, der Typ. Ja. Deswegen, ich weiß, Gott kann durch prophetische Zeichen zu uns reden. Und ich habe das auch selber mal erlebt. Ich habe für jemand gebetet auf einer Bibelschule und irgendwie ging nichts voran. Ja, ich wusste einfach nicht, was ich tun soll mit dem Mann. Der stand da, der war irgendwie total in sich verkrümmt und ich betete irgendwie alles Mögliche und nichts passierte. Und ich sage, Herr, was soll ich denn machen mit dem? Und ich hatte dann den Eindruck, ich soll ihn einfach in den Arm nehmen. Ich dachte, oh, ich kenne den nicht. Und dann gucken hier alle zu. Und das war in Russland. Nachher denken die, ja, ja, die Deutschen, das wissen wir ja schon, wie die drauf sind. Und dann habe ich gedacht, egal, ich nehme den jetzt in den Arm. Dann habe ich den Mann in den Arm genommen, vor allen. Also da war so eine ganze Reihe von Leuten, für die ich gebetet habe, habe den Mann in den Arm genommen. Und ich habe dann nur die ganze Zeit gebetet, Herr, wie lange, wie lange. Und Gott sagte, noch länger, halt den im Arm. Und der stand die ganze Zeit so vor Gott. Das wusste ich nicht, ja. Und das war ein prophetisches Zeichen. Versteht ihr? Ich konnte nichts zu dem sagen. Ich konnte nichts transportieren zu dem. Er brauchte ein, sage ich mal, prophetisches Zeichen. Und ich brauchte das auch mit diesem Kreuz auf der Stirn. Ja, das war nichts Katholisches. Ja. Wirklich nicht. Das war was von Gott. Ja. Und Gott gibt uns auch solche prophetische Zeichen. Das Abendmahl ist ein ganz starkes prophetisches Zeichen auf die Wiederkunft Jesu und auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Gott will, dass dieses Zeichen ganz stark wirkt in uns. Ja, und das ist mehr als ein Zeichen. Und Jesus bei den Heilungen, manchmal tut er solche prophetischen Dinge. Geh und wasch dich. Mach dies und das. Ja. Deswegen, ich glaube, dass wir offen sein sollten, dass Gott uns gebraucht, auch solche Zeichen zu geben, solche prophetischen Zeichen. Es braucht manchmal ein bisschen Mut. Manchmal ist es einfach nur, dass man jemand was schenkt. Ein prophetisches Geschenk gibt es auch. Dass man sagt, ich glaube, Gott will dadurch dir was sagen. Ich möchte das geben. Ich hoffe, ich kann das irgendwie kommunizieren, was ich sagen möchte. Prophetische Zeichen geschehen auf die Initiative des Heiligen Geistes hin. Sie werden nicht einfach nur, wir denken uns nicht einfach was aus, um was zu verdeutlichen, sondern Gott zeigt uns was, was wir tun sollen. Und es begleitet das eigentliche Reden Gottes. Das eigentliche Reden Gottes geschieht auf der Ebene des Geistes. Das prophetische Zeichen wird durch das Wort Gottes normalerweise verdeutlicht, ausgelegt. Und dann sind es mächtige Werkzeuge in Gottes Hand, um seine Botschaft laut zu unterstreichen. Und manchmal setzen die sogar eine Realität. Ja, das setzt manchmal eine geistliche Realität. Wir haben das mal erlebt in einem Einsatz. Und wir haben gebetet, wir hatten einen Einsatz gemacht mit Jugend, mit einer Mission. Und Gott hat uns im Gebet prophetische Zeichen gegeben, die wir über der Stadt tun sollten. Wir haben einfach dann das ganz kindliche und im Glauben gemacht. Wir haben, das ist eine längere Geschichte, aber einfach im Gebet empfangen, wir sollten, in die Freimaurerloge reingehen und zwei Leute sollten von innen beten und der Rest von außen, zum Beispiel. Das war ein Zeichen. Das andere Zeichen war, was Gott uns gegeben hat, wir sollten für den Bürgermeister beten und die anderen unterm Rathaus stehen bleiben und für den, ja, das sind alles Zeichen, die entweder, wenn Gott das nicht macht, bestätigt, dann geht es nicht, ja. Und ein Zeichen war noch, wir sollten ein großes Kreuz aus Kerzen in der Fußgängerzone machen und proklamieren, dass Jesus der Herr ist. Das war in Lübeck, war der Einsatz, vor vielen Jahren. Und ihr werdet es nicht glauben, was passiert ist. Der Bürgermeister damals hat uns erlaubt, dass eine Gruppe kommt und für ihn betet. Das war echt ein Wunder, ja. Wir haben da einfach angefragt und haben gesagt, wir sind eine Gruppe von Christen, machen hier einen Einsatz, dürfen wir für sie beten? Haben sie irgendwelche Anliegen für die Stadt? Und er hat das erlaubt. Und die anderen standen unterm Rathaus und haben Lobpreis gemacht und oben saßen ein paar und haben für den Bürgermeister gebetet. Und dann, wie kommt man in eine Freimaurerloge? Ich habe keine Ahnung, ja, aber Freimaurerei ist ein großes Thema in Lübeck. Wir sind dann da vor der Freimaurerloge gestanden, haben gebetet, kein Mensch da. Wir haben einfach gedacht, wir klopfen und fragen, ob wir rein können. Und da war aber niemand. Und plötzlich fährt ein schwarzes Auto da vorbei. Komische Gestalten da drin, fahren um die Ecke. Und dann drehen die rum und kommen wieder und fragen, was wir hier wollen. Ich sage, ja, wir wollen gerne da rein. Ja, wir sind Freimaurer und so Herren im Anzug mit Zylinder. Aber nicht alle können nicht. Und dann sagt, ja, es reicht, wenn ein paar da mitgehen. Und dann sind zwei, drei Leute mit dem da rein und haben gebetet, während der die da durchgeführt hat. Und wir haben von draußen den Herrn gepriesen. Das waren prophetische Zeichen, die Gott geben wollte im Gebet, wo er sagt, ich breche diese Dinge da, ja. Und dann haben wir gedacht, naja, das mit den Kerzen, das ist ganz einfach, das machen wir jetzt einfach. Machen wir einfach dann ein paar Kerzen in die Stadt, in die Fußgängerzone. Wir haben gedacht, das andere muss Gott übernatürlich machen, das können wir selber. Und dann kam ein Wind auf, dass keine einzige Kerze angeblieben ist. Wirklich wahr. Und wir dachten, naja, das gibt's doch gar nicht. Jetzt können wir nicht mal die Kerzen hier anzünden. Und dann haben wir gesagt, haben uns gedemütigt, haben gesagt, Herr, vergib uns. Und dann hat Gott uns eine Idee gegeben, dass wir so durchsichtige Plastikbecher kaufen sollen. Und das haben wir dann gemacht und da haben wir die ganzen Kerzen dann reingetan. Ja? Und das hat dann den Wind ausgehalten. Und dann haben wir in der Fußgängerzone die Herrschaft Jesu proklamiert, im Lobpreis und im Gebet. Ja, ich sage euch, Gott kann uns solche Dinge geben. Prophetische Zeichen auch im Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt, was ich sage. Ich denke, dass das ganz wichtige Dinge sind. Ich kann mich auch erinnern, wie wir gebetet haben für einen Mann, der mit Ablehnung zu kämpfen hatte, und wir haben den in ein weißes Tuch eingepackt als Zeichen, wo wir gesagt haben, das ist die Gnade Gottes, die dich einhüllt. Ja, solche Sachen kann man nicht beschließen. Solche Sachen kann man nicht einfach nur sagen, okay, jeder, der an Ablehnung leidet, den packen wir ein weißes Tuch ein. Ja. Oder immer wenn einer mit Verdammnis kämpft, dem machen wir halt ein Kreuz auf die Stirn. Oder so. Versteht ihr? Aber wenn wir da sensibel sind, kann Gott Zeichen tatsächlich gebrauchen. Aber in einem ganz anderen Sinn als diese Zeichendeuterei. Selber habe ich auch erlebt, wie Gott mir auch ein Zeichen gegeben hat, als ich in der Altenpflege war und dann ausgeschieden bin aus der Altenpflege. Ich habe euch erzählt, dass Gott dann irgendwann gesprochen hat, ich soll da rausgehen. Und ich wusste dann, das ist von Gott. Ich muss diesen Job kündigen. Und am letzten Tag, den ich da gearbeitet habe, ich habe mich dann von allen verabschiedet, habe meine Arbeitskleidung abgegeben. Aber ich hatte ein paar schöne Turnschuhe, meine Arbeitsschuhe, die wollte ich mit nach Hause nehmen. Ich habe gedacht, ja, warum soll ich die hier lassen? Das sind ja meine. Und ich habe gedacht, ja, das ist doch schön, die kann ich noch gut gebrauchen. Ich nehme die mit. Ich habe alles abgegeben, wollte die Turnschuhe einpacken. Da sehe ich, dass die Turnschuhe an dem Tag kaputt gegangen waren. Eingerissen, ein Riesending, da kaputt, da kaputt. Und mir war so, als ob der Herr sagt, schmeiß sie in die Mülltonne. Und ich bin in den Raum gegangen, habe die Mülltonne aufgemacht, tu die Schuhe da rein, und ich wusste in dem Moment, ich schmeiß die da rein und mach den Deckel zu. Es war ein prophetisches Zeichen. Es ist vorbei hier in dem Altenheim. Und du nimmst auch diese Schuhe nicht mit nach Hause. Das war an dem Tag wirklich ein starkes Zeichen für mich. Das bleibt da. Aber wieder, das war auf der Ebene des Heiligen Geistes, dass Gott zu mir geredet hat. Während das war nicht, immer wenn du Schuhe in die Tonne schmeißt, bedeutet das, ist was vorbei. Verstehst du? Aber es kann passieren, dass Gott solche Dinge gebraucht, um zu uns zu reden durch den Geist. Okay, ich möchte einfach jetzt weiter übergehen zu dem Thema Prüfen. Also, wir haben gesprochen, wie redet Gott? Wir hören im Geist, wir sehen im Geist, wir verstehen im Geist, wir nehmen wahr im Geist. Und das Thema Zeichen, da habe ich jetzt einiges dazu gesagt, da müssen wir ausgewogen darüber Bescheid wissen. Ja? Gott kann auch, nochmal, lass noch anmerken, Gott kann auch durch Naturkatastrophen reden. Ja, kann er. Aber es ist nicht so, dass jedes Gewitter und jede Sturmflut ein Reden von Gott ist. Ja, muss man wirklich aufpassen. Aber es kann durchaus sein. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Sturmflut oder dieser Tornado über New Orleans, dass das schon ein Reden Gottes war. Damals. Ja. Aber nicht jedes Gewitter ist ein Reden Gottes. Dann kommen wir wieder in unser altes germanisches Denken rein, was wir hoffentlich abgelegt haben, wenn wir das glauben. Ist das, das seht ihr doch auch so, oder? Ihr sagt gar nichts. Ich. Okay. Unterscheiden und prüfen. Wie unterscheiden wir? Wie prüfen wir, ob das, was wir haben, wirklich von Gott ist? Frage, müssen wir überhaupt prüfen, was wir hören? Die Antwort ist darauf, ja, wir müssen prüfen. Wir müssen alles prüfen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alles von Gott kommt, was wir so hören. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alles, was wir empfinden, dass das wirklich alles direkt von Gott ist. Das ist tatsächlich nicht so. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass alles, was uns irgendein großer Prophet sagt, von Gott ist. Das ist nicht so. Ich habe letztens erst wieder Prophetien gelesen von großen Propheten, anerkannten Propheten. Da war irgendwie die Prophetie für das Jahr 2011. Habe ich gelesen. Und was hat der alles vom Himmel prophezeit? Und jetzt sind wir 2013. Ich gucke darauf zurück. Was ist davon gekommen? Nichts. Ich bin 1996 das erste Mal nach Russland gereist. Da gab es eine große Prophetie von Jim Goll. Ihr habt auch ein Buch von ihm da hinten liegen. Nicht, dass alles falsch ist, was er sagt. Ja, das weiß ich nicht. Aber der hat da prophezeit, in dem Jahr geht Russland wieder zu. Das war damals so. Hat er prophezeit. Ganz starke Prophetie. Hat er gesagt, 1996 geht Russland wieder zu. Das war meine erste Reise nach Sibirien 1996. Er hat sich verhört. Ich wüsste nicht, dass er sich mal öffentlich dafür entschuldigt hat. Das heißt nicht, dass er ein falscher Prophet ist mit allem, was er sagt. Ja, ich will bloß sagen, wir müssen alles prüfen. Ja, es kann auch mal ein falscher, kann auch mal ein Prophet daneben liegen. Wir können mal daneben liegen. Das ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch kein Problem damit, dass er sich verhört hat. Womit ich eher ein Problem habe, ist, wenn dann keiner mal sagt, ich habe mich verhört. Damit habe ich ein Problem. Also, wir müssen alles prüfen. Und Gottes Wort fordert uns dazu auf. 1. Thessalonicher 5,20 folgende. Das habe ich schon mal zitiert. Da steht, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Warum müssen wir prüfen? Prüft alles, sagt er da. Warum? Weil wir uns irren können. Weil uns unsere Seele einen Streich spielen kann. Weil wir Bedürfnisse haben, Triebe haben, Verletzungen haben, Wünsche haben, die uns dazwischen funken können. Und der Teufel, den gibt's auch noch, der kann uns auch dazwischen funken. Aber meistens ist es auf der Ebene von der Seele, was uns dazwischen funkt. Und wenn das so gefährlich ist, soll man es dann nicht lieber sein lassen, dann brauchen wir auch nichts prüfen. Wenn das so ist mit der Prophetie, dass man sich da irren kann, dann lassen wir es doch lieber, oder? Nein, Weissagung verachtet nicht. Paulus sagt nicht, lasst es sein mit Prophetie. Er sagt, macht es, verachtet es nicht, lasst es nicht sein. Wir sollen es sogar darum eifern. Ich glaube, es gibt einen Schlüssel bei dem Prüfen. Steht in Johannes 7, Vers 17. Da sagt Jesus, wenn jemand meinen Willen oder den Willen des Vaters tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Und das kann ich auch auf Prophetie anwenden. Wenn jemand Jesus nachfolgen will, wird er auch erkennen, ob diese prophetischen Dinge, ob das von Gott ist oder nicht. Der Schlüssel ist, wir wollen gehorchen, wir wollen Jesus folgen. Und wenn wir in unserem Herzen von vornherein unseren eigenen Weg gehen wollen, wird es ganz schwer, dann werden wir uns selber überlisten. Okay, ich möchte euch ein paar Grundsätze zu dem Thema Prüfen und Unterscheiden geben. Bevor wir anfangen zu prüfen, müssen wir sehen, Gott will, dass wir dem Ganzen wohlwollend gegenüberstehen. Gott möchte, dass wir der Prophetie gegenüber wohlwollend sind. Ja, nicht, dass wir mit Furcht da dran gehen oder gleich das Haar in der Suppe suchen. Das wird nicht funktionieren. Und wir müssen erstmal anfangen wahrzunehmen, was da überhaupt los ist. Ja, das Erste beim Prüfen ist, nimm überhaupt mal wahr, was du hast. Viele Christen sagen, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Und das liegt einfach daran, sie nehmen nicht wirklich wahr, was sie eigentlich schon haben. Sie nehmen nicht wahr, dass sie schon was hören. Sie nehmen gar nicht wahr. Ja, Gott redet schon ganz laut und sie sagen dauernd, ich höre nichts. Ja, aber Moment mal, du hörst doch schon dauernd. Du hast doch schon was. Du hast doch da ein Bild. Du hast doch ein Wort von Gott. Da ist doch was. Nimm das doch mal wahr, was du gehört hast. Ja? Und das braucht manchmal den Mut, was falsch zu machen. Ich möchte das nochmal so sagen. Ja? Ihr braucht den Mut, auch mal was falsch zu machen. Ein Risiko einzugehen. Und den Mut, deine geistlichen Antennen auszufahren und auch mal zu hören. Was wahrzunehmen? Was höre ich da von Gott? Ja? Und den Mut zu haben, zu glauben, Gott kann auch zu mir sprechen. Gott kann auch zu dir sprechen. Den Mut brauchst du. Zu glauben, dass du Gottes Stimme hören kannst. Und dann ist es wichtig, auch prüfen passiert im Geist. Prüfen passiert auch in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Es passiert mit Wohlwollen. Wir verachten Prophetie nicht. Wir prüfen zwar alles, aber nicht von dem überheblichen Standpunkt aus. Ja? Nicht davon, dass wir jetzt hier alles auseinanderpflücken, sondern mit der Haltung, Herr, bitte, was ist von dir da drin? Und dann das Dritte, was Paulus sagt, ist das gute Festhalten. Es gibt Leute, die finden immer ein Haar in der Suppe. Und auch bei Prophetien findest du normalerweise immer ein Haar in der Suppe. Du findest irgendwas, was komisch ist. Also, selbst bei den besten Propheten findest du irgendein Haar in der Suppe. Und wenn du dann nur dieses Haar siehst, ja, dann verlierst du die ganze Suppe. Das ist so. Also da gibt es manchmal 5 Haare in der Suppe und da gibt es Leute, die sagen, das ist ja, der Teller ist voller Haare. Ist ein bisschen Suppe drumherum, aber es ist voller Haare, der Teller. Und Gott will, dass wir sagen, nee, der Teller ist voller Suppe. Aber da sind 3 Haare oder 5 Haare und die nehme ich jetzt raus. So müssen wir Prophetie prüfen. Oder wie wenn du eine Melone isst. Wenn du keine Kerne magst, wirst du nie Melonen essen. Weil die Melone ist voller Kerne. Es besteht fast nur aus Kerne. Es ist ein bisschen Melone drumherum. Aber Melonen muss man so essen, dass man reinbeißt mit Kernen und dann spuckst du die Kerne aus. Oder manche schlucken sie halt runter. Aber du musst halt die Kerne irgendwie ignorieren. Entweder ausspucken oder ignorieren. Aber du kriegst den Segen der Melone nicht ohne Kerne. Und das ist bei Prophetie auch so. Da gibt es normalerweise ein paar Kerne drin. Und Jesus sagt, oder Gottes Wort sagt, das halte das Gute fest. Und konzentriere dich nicht auf das, sortiere das andere aus, sage ich mal. Sortiere das andere aus und lass es an der Seite. Und bleib bei dem Guten. Das ist was Gutes, wenn wir gleich prophezeien füreinander. Ja? Da sind Kerne dabei, da sind Haare dabei. Und dann kannst du vielleicht sagen, ja, von der Schwester habe ich gleich gewusst, dass das komisch kommt. Ja? Dann nimm das Gute, was da drin war. Und lass uns das nicht verlieren. Und ich glaube, dass wir auf diese Weise wachsen, wenn wir dann vorangehen. Und ich merke, dass das Suppenkoma noch nachwirkt. Deswegen lasst uns eine praktische Übung machen jetzt.